Was ist diese große Drangsal? Wodurch wird sie ausgelöst? Das wird erklärt in Daniel 11, Vers 40. Der König des Nordens, das heißt Syrien mit all seinen Verbündeten, wird Israel von Norden her angreifen und völlig überrennen. In Joel 1 und 2 wird das Land beschrieben wie der Garten Eden. Mit über 1 Milliarde Schnittblumen, ja? Und wenn diese Armee durchgeht, wird alles verbrannt und zerstört. Jesaja 28, 29 spricht darüber. Micha 5, Sacharja 12 bis 14. Es wird so weit kommen, dass alles am Boden zerstört wird. 2/3 der Bevölkerung in Israel wird getötet werden. Sacharja 13, Vers 8. So wird es im Land, steht dort. Nicht im Ausland, im Land geschehen. 2/3 wird ausgerottet werden. Dieser Verwüster da ist der König des Nordens und seine Verbündeten. Oder in Micha und in Jesaja wird er genannt der Assyrer. Das ist also in der Sprache von heute die islamische Welt verbündet mit Syrien, die diesen tödlichen Schlag vollführen wird. Als Gottes Gericht, weil die Masse in Israel den Antichristen mit seinem Götzendienst akzeptiert. Und die gläubigen Juden in dieser Zeit, die werden dann fliehen und bewahrt bleiben. Also, wir schauen die 70. Jahrwoche an, die zweite Hälfte. Das ist nun das Schlimmste, was kommen wird. Das nennt der Herr Jesus in Matthäus 24, 20 die große Drangsal, die so schlimm sein wird, wie es noch nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, noch je sein wird. Und der Herr Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht von Gott verkürzt würde, nämlich auf 3,5 Jahre, würde kein Fleisch gerettet werden. Das heißt nicht keine Seele, sondern kein Fleisch. Das heißt, kein Mensch würde hier auf Erden noch überleben. Das lässt uns das Schlimmste ahnen im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Aber dann kommt das Ende. Der Herr Jesus wird als Richter der Welt kommen und wird den König des Nordens schlagen. Er wird auch das römische Reich, das seine Truppen nach Harmagedon versetzen wird, um Israel zu helfen gegen den König des Nordens. Auch diese Armee wird geschlagen werden. Eine Armee nach der anderen wird geschlagen werden und der Herr Jesus wird dann sein Königreich aufrichten. Aber so endet auch dieses Heißzeitalter mit dem Gericht Gottes, allerdings mit dem Gericht so, dass Gott selber als Richter in die Welt kommt. So etwas haben wir noch nie gesehen, jetzt in all diesen Heilszeitaltern. Es hat mit Gericht immer aufgehört, aber hier kommt Gott selber, der Sohn Gottes selber, in die Welt als Richter. Wir fassen also zusammen. Wir hatten einen guten Anfang. Zedekia hat sich Nebukadnezar unterstellt und so hätte das Königreich Juda weiter bestehen können. Aber es gab eine traurige Entwicklung, er hat sich aufgelehnt und so kamen die Juden in die babylonische Gefangenschaft, alle, das Volk im Allgemeinen. Und Israel musste ständig leiden unter den Völkern, die eben die Herrschaft grausam und blutrünstig ausgeübt haben, durch die ganze Zeit der Nationen hindurch. Und dann haben wir gesehen, am Schluss die große Drangsal über alle Völker und der Herr Jesus selber kommt als Richter der Welt. Ein Ende, das Gericht fordert. Und das ist das ganze 6. Heilszeitalter. Nun sehen wir, ganz am Anfang haben wir doch unterschieden zwischen dieses Zeitalter und das künftige. Nun, ich habe mal dieses Zeitalter angesetzt, so ab dem Kreuz, weil Paulus davon spricht, dieses Zeitalter und dann das zukünftige. Aber eigentlich hätten wir schon merken können, der Herr Jesus spricht ja schon zu Lebzeiten von diesem Zeitalter. Also war dieses Zeitalter nicht erst seit dem Kreuz, sondern davor. Und jetzt können wir die Linie eigentlich noch weiter zurückschieben. Dieses Zeitalter hat begonnen mit dem Bund mit Zedekia. Und dann das künftige Zeitalter, das ist das tausendjährige Reich. Und davor hatten wir noch 5 andere Zeitalter. Nun kommen wir zum 7. Heilszeitalter. Der Jesus kommt zurück und wird dann das Reich Gottes aufrichten. Der ganze Fluch über diese Erde wird weitgehend weggenommen werden. Die Schöpfung wird aufblühen, aufleben. Endlich wird Gerechtigkeit in diese Welt hineinkommen. Und der Herr Jesus wird über alle Völker der Welt in Frieden regieren. Alle Probleme, die wir Menschen nicht lösen konnten und die auch die UNO nicht lösen kann, Ungerechtigkeit, Krieg, aber auch Hungersnot, Suchtprobleme, Drogenprobleme, dann auch soziale Probleme, ebenso die Naturkatastrophen mit Seuchen und Erdbeben. Alles wird der Herr Jesus lösen. Es wird ein Zeitalter sein, das richtig ans Paradies erinnert. Diese Schöpfung wird zur Ruhe kommen. So wird das ein guter Anfang sein. Und all die Menschen, die überleben werden in der großen Drangsal, Offenbarung 7 spricht von einer unzählbaren Schar aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen, die sich bekehren werden in der Drangsal, weil sie das Evangelium vorher nie gehört hatten. Und dann werden die ins tausendjährige Reich hineingehen. Und so werden sie sich vermehren. Die Menschheit wird am Ende der 70. Jahrwoche Daniels, wird die schrecklich dezimiert sein durch all die Kriege. In Jesaja 13 steht, ich werde den Menschen kostbarer machen als Gold von Ophir. Das heißt, der Wert des Menschen wird steigen, weil es nur noch so wenige Menschen gibt. Schrecklich. Aber die werden dann Kinder haben. Das ist das tausendjährige Reich nach Offenbarung 20. Der Teufel wird gebunden sein, wird sein Unwesen nicht mehr ausüben können. Also ideale Zustände, könnte man sagen. Aber diese Kinder, die geboren werden, die sind nicht automatisch bekehrt. Es ist wie bei unseren Kindern, dass die Bekehrung und die Wiedergeburt, die wird nicht durch die DNA weitergegeben. Jede Generation muss sich selber bekehren. Und so werden viele sich nur äußerlich der Herrschaft des Herrn Jesus unterstellen. Sie können ja nicht anders. Sobald irgendwo Ungerechtigkeit ist, wird Gott direkt eingreifen. Wir sehen, die Verwaltung der Fülle der Zeiten wird eine ganz andere Hausordnung sein als heute. Heute geschieht so viel Unrecht und Gott greift nicht ein, weil es eine andere Hausordnung ist. Aber dann, im tausendjährigen Reich, wird Gott sofort das Unrecht bestrafen. In Psalm 101 im Schluss steht, dass der Gesetzlose, jeden Morgen wird der Gesetzlose hinweggerafft werden. Und so wird es schließlich auch zu einem Ende kommen. Nach 1000 Jahren, sagt Offenbarung 20, wird der Teufel noch einmal losgelassen werden und er wird große Massen von Menschen verführen zu einem letzten Aufstand. Und dann wird Gott diesen Aufstand mit Feuer vom Himmel vernichten. Und so endet auch dieses Zeitalter mit Gericht. Es gibt also einen Niedergang unter all den Menschen, die sich nur äußerlich der Regierung unterordnen und die sich schließlich am Ende dieses Zeitalters verführen lassen in der zur Rebellion gegen Gott. Und so haben wir auch hier einen guten Anfang. Der Jesus wird diese Welt segnen und erneuern. Alle Umweltprobleme werden auch gelöst werden. Aber es gibt eine traurige Entwicklung, weil viele sich nicht bekehren und dann am Schluss ein Ende, das Gericht fordert. Und dann wird Gott diese Welt auflösen. Die Atome, nach 2. Petrus 3, werden im Brande aufgelöst werden und Gott wird alle Verstorbenen vor seinen Thron, vor seinen weißen Thron treten lassen. Alle Ungläubigen seid Kain und er wird sie richten und sie werden in den Feuersee geworfen werden. Gerichtet nach ihren Werken. Und so schließt dieses Zeitalter ab mit dem Gericht und auch mit dem Gericht über die Welt vor dem großen weißen Thron. Und dann kommt der Tag der Ewigkeit. So nennt der Apostel Petrus in seinem letzten Brief, 2. Petrus 3 am Schluss, das, was dann folgt. Der Tag der Ewigkeit. Ein neuer Himmel und eine neue Erde wird Gott schaffen, in der Gerechtigkeit wohnt. Oder in denen Gerechtigkeit wohnen. Ich glaube, im tausendjährigen Reich wird Gerechtigkeit herrschen, aber in der Ewigkeit, in der neuen Schöpfung, wird die Gerechtigkeit wohnen, sagt 2. Petrus 3. Das ist ein Unterschied. Wenn Gerechtigkeit herrscht, dann setzt sie sich gegen Unrecht durch, aber in der neuen Schöpfung wird sie richtig zu Hause sein, die Gerechtigkeit. Keine Tränen mehr, kein Geschrei, kein Leiden. Wer kann sich das vorstellen? Alle Schmerzen vorbei. Gott wird abwischen alle Tränen. Und kein Mobbing mehr. Nichts. Alles vorbei. Ewig vorbei. So beschreibt uns Offenbarung 21 eine Herrlichkeit, die für uns Menschen schwer zu begreifen ist. Schwer zu fassen ist. Und darum wird auch Gott immer wieder gesagt, was nicht mehr sein wird. Weil wir uns oft besser vorstellen können, was sein wird, wenn wir wissen, was alles nicht mehr sein wird. Nun, wir haben gesehen, diesen Weg von der Schöpfung bis zur neuen Schöpfung, von 1. Mose bis Offenbarung, in diesen 7 Heilszeitaltern, diesen 7 Bündnissen, Adam mit Noah, mit Abraham, mit Israel, am Sinai, mit David, mit Zedekia und schließlich mit Israel. Denn Gott wird am Anfang des tausendjährigen Reiches den neuen Bund, den der Herr Jesus durch sein Blut am Kreuz vor 2000 Jahren besiegelt hat, wird er dann offiziell mit Israel schließen. Und nun sehen wir, auch wenn wir im Abendmahl immer wieder gedenken, wenn wir den Kelch trinken, das ist der neue Bund in meinem Blut. Aber die Bibel sagt nie, dass der Bund mit der Gemeinde geschlossen wird. Der Bund wird mit Israel geschlossen werden, aber alle diese Segnungen, die dieser Bund ausmacht, die hat die Gemeinde schon jetzt. In Jeremia 31 wird zum Beispiel gesagt, alle werden Gott erkennen. Das haben wir schon jetzt. Die Erlösten haben wirkliche Gotteserkenntnis. Es wird auch gesagt, Gott wird völlig vergeben, sodass er nie mehr ihre Sünden und Ungerechtigkeiten gedenken wird. Diese völlige Vergebung haben Erlöste heute. Und so haben wir all diese Segnungen, aber der Bund wird mit Israel geschlossen werden am Anfang des tausendjährigen Reiches. Und dann kommt die Neuschöpfung. Jetzt habe ich aber etwas nie behandelt. Die Gemeinde, wo ist die Gemeinde geblieben? Nun, ich habe das Schönste für den Schluss aufbewahrt. Die Zeit der Gemeinde wird in Epheser 3, Vers 20 genannt, das Zeitalter der Zeitalter. Übrigens, leider ist das zum Beispiel in der revidierten Elberfelder ist das zerstört worden durch einen Übersetzungsfehler. Aber wie so oft ist die alte Elberfelder genauer. Ich lese vor, Epheser 3, Vers 20, ein Gebet. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter des Zeitalters, der Zeitalter hin. Amen. Also Gott gehört die Herrlichkeit in der Gemeinde durch alle Generationen hindurch. Angefangen bei den Aposteln, durch all die Jahrhunderte hindurch bis heute. All die vielen Generationen der Gemeinde bis ins 21. Jahrhundert. Und dann heißt es eben durch alle Generationen des Zeitalters der Zeitalter. Hier steht nicht eis aionas ton aionon, in die Zeitalter der Zeitalter. Das bedeutet ewig, 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 ewig. Aber das Zeitalter, der Zeitalter, das ist im Hebräischen der Superlativ. Das bedeutet das schönste Zeitalter. Ich glaube, wir kennen den Ausdruck vom Hohen Lied. Wörtlich das Lied der Lieder. Shir Hashirim. Das heißt das schönste Lied, das Salomo je gedichtet hat unter all seinen 1005 Liedern. Und wir kennen vielleicht den Ausdruck das Allerheiligste. Und im Hebräischen heißt es Kodesh HaKodashim. Das Heilige der Heiligen, das ist das Allerheiligste. Und so gibt es eben diesen Ausdruck, Olam Ha'olamim, das Zeitalter der Zeitalter, das ist das erhabenste Zeitalter. Und so werden die Generationen der Gemeinde genannt, das Zeitalter der Zeitalter. Aber das Neue Testament erklärt, dass die Gemeinde war ein Geheimnis. Ein Geheimnis ist etwas, das Gott in den früheren Zeitaltern im Alten Testament niemandem erklärt hat, niemandem geoffenbart hat. Epheser 3 sagt, dieses Geheimnis war verborgen in Gott. Auch die Engel im Himmel wussten nichts davon. Gott hat so lange geschwiegen. All die Zeitalter haben stattgefunden, aber Gott hat schon vor Erschaffung der Welt den Plan gehabt für die Gemeinde. Und es heißt in Epheser 1, dass die Gläubigen der Gemeinde, die waren vor Grundlegung der Welt auserwählt, um heilig und tadellos vor dem Vater zu sein. Zuvor bestimmt, dass sie Söhne Gottes sein sollten. Zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Dieses Geheimnis hat Gott aufbewahrt. Nicht wahr? Wir haben gesehen, da gibt es eine ganz lange Zeit zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Und das Alte Testament hat erklärt, was da alles Schreckliches geschehen wird für Israel. Aber warum hat da die Uhr gestoppt? Man kann sagen, die prophetische Uhr hat gestoppt im Jahr 32 mit dem Einzug nach Jerusalem. Um dann erst später wieder zu ticken, wenn der kommende Fürst den Bund für 7 Jahre schließen wird. Was soll diese lange Zwischenzeit? Nun, das Neue Testament sagt, das ist die Zeit der Gemeinde. Da kommt das Zeitalter der Zeitalter, wird da hineingeschoben, als eine Klammer, als eine Parenthese. Wir können das auch so darstellen, das Geheimnis Gottes. Wir haben gesehen, dieses Zeitalter, die Zeiten der Nationen, das war die Zeit von Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, das untergeht und wieder erstehen wird, um dann später dem Reich Gottes Platz zu machen. Und dazwischen, zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche, da kommt die Gemeinde. Etwas, das Gott nie verraten hat im Alten Testament, dass er Menschen aus allen Völkern, die sich bekehren, zusammen mit Juden, die sich bekehren, zusammenfügt zu einem ganz neuen Volk Gottes. Zu einem himmlischen Volk Gottes, nicht mehr zu einem irdischen, wie das Volk Israel. Israelit wurde man durch die Geburt und dann Beschneidung am 8. Tag. Aber echter Christ, ein Glied der Gemeinde, wird man durch Bekehrung und Wiedergeburt. Ein himmlisches Volk. In den Briefen von Paulus finden wir dieses Geheimnis Gottes aufgesplittert in 8 Geheimnisse. Und die haben immer damit zu tun mit dem Plan Gottes für die Gemeinde. Da haben wir Römer 11, Vers 25, das Geheimnis der Vollzahl aus den Nationen. Zweitens 1. Korinther 15, 51, das Geheimnis der Verwandlung bei der Entrückung. Epheser 1, Vers 9, das Geheimnis seines Willens. Dann Epheser 3, Vers 4, das Geheimnis der Einverleibung der Nationen. Dass bekehrte Heiden mit Juden zu einem Leib, dem Leib Christi, zusammengefügt werden. Durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Das geschieht bei der Wiedergeburt, bei der Bekehrung. Fünftens, das Geheimnis der Frau des Christus, Epheser 5, 32. Dass die Gemeinde die himmlische Frau ist von dem Messias. Das war alles nie verraten im Alten Testament. Nur durch Bilder, durch Typen angedeutet. Sechstens, das Geheimnis Christus in euch, Kolosser 1, Vers 25. Siebtens, das Geheimnis der Gottseligkeit, 1. Timotheus 3, Vers 16. Und schließlich das Geheimnis der Gesetzlosigkeit in 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Wir haben einmal an einem Bibelstudientag dieses Thema ausführlich behandelt. Man kann immer noch die CD haben und auch ein Skript dazu. Kann man bei mir bestellen unter info@rogelier.ch, dann schicke ich das gleich. Also da geht es ziemlich schnell. Bei anderen Sachen geht es nicht so schnell. Aber das ist gut organisiert, da kann ich Klick-Klack machen und schon geht das weg. Also diese Geheimnisse machen deutlich, dass die Gemeinde eigentlich das Höchste ist für das Herz Gottes. In dieser Schöpfung. Das Höchste für das Herz des Vaters ist der Sohn Gottes, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber das höchste Geschöpf ist nicht Israel, sondern die Gemeinde für Gott. Israel war ein irdisches Abbild dieser himmlischen Realität der Gemeinde. Also so verstehen wir nun diese Zwischenzeit, das Zeitalter der Zeitalter, hineingeschoben ins sechste Zeitalter. Und jetzt schauen wir mal, die 69. Jahrwoche hat den Abschluss gefunden mit dem Einzug nach Jerusalem. 5 Tage vor Karfreitag. 3 Tage später kam die Auferstehung Jesu und dann vergingen 50 Tage. Und dann kam Gott, der Heilige Geist, auf diese Erde, um in der Gemeinde zu wohnen. Die Gemeinde wurde zum Tempel Gottes auf Erden. Sehen wir, die Gemeinde hat an diesem Tag, an Pfingsten, Apostelgeschichte 2, begonnen. Kein Tag früher. Darum sagt der Herr Jesus noch in Matthäus 16, vor dem Kreuz, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die gab es damals noch nicht, die Gemeinde. Es gibt ja Leute, die sagen, die Kirche ab Adam, das gibt es gar nicht. Es gibt nicht die Kirche oder die Gemeinde ab Adam. Es gibt nur die Gemeinde, die Kirche ab Pfingsten, bestehen aus den Wiedergeborenen ab dieser Zeit. Und was die Gemeinde auch als Geheimnis erwartet, 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4, das ist die Entrückung. Der Heilige Geist, der jetzt auf Erden wohnt, Gott ist allgegenwärtig, aber wenn die Bibel sagt, dass Gott an einem Ort wohnt, dann heißt es, hier offenbart er sich auf besondere Weise. Und diese Nähe und Intimität, die Gläubige heute haben können mit Gott und Gott anrufen können als Abba Vater, die kennt man im Judentum nicht. Gott darf man im Judentum nie als Abba ansprechen. Diese Nähe und diese Intimität kennt man nicht. Und der Heilige Geist wohnt in der Gemeinde, wo man diese Nähe und Verbundenheit mit dem ewigen Sohn Gottes und mit dem ewigen Vater kennt. Aber bei der Entrückung, diesem Geheimnis, wird der Heilige Geist weggehen mit der Braut. Offenbarung 22, der Geist und die Braut rufen, komm. Und der Herr Jesus sagt, ja, ich komme eilends. Das ist schnell, plötzlich. Es ging ja lange. Der Jesus hat nie gesagt, ich komme sofort. Dort ist nämlich, im griechischen Text haben wir dort ein Adverb. Das heißt, ich komme schnell. Das heißt, plötzlich wird der Herr dann da sein. Und wird uns wegbringen. Aber sehen wir, genauso wie die Gemeinde entstanden ist, nicht da mit einer Überschneidung mit den Jahrwochen, sondern schön, fast 2 Monate, nachdem die 69. Jahrwoche aufgehört hat. So müssen wir auch sehen, dass die Entrückung stattfinden wird, noch bevor die 70. Jahrwoche beginnt. Also noch in dieser Zeit, in der die prophetische Uhr für Israel gestoppt ist, da findet das Geheimnis statt. Nun aber noch etwas Wichtiges. Hier gibt es doch eine ganz erstaunliche Überschneidung. Nicht wahr? Die Gemeinde entstand als Tempel Gottes an Pfingsten. Und wo kamen sie zusammen? Im Tempel Jerusalem, in der Säulenhalle Salomos, Apostelgeschichte 5. Der irdische Tempel war da und die Gemeinde als der geistliche Tempel war im irdischen Tempel. Wir sehen, das Bild und die Erfüllung schließen einander nicht aus. Die können sogar gleichzeitig bestehen. Und dann war Israel immer noch als Nation im Land. Und dann kam das Jahr 70 in der Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Die Gemeinde war schon längst da. Es gab also eine Übergangszeit. Israel war noch im Land, hatte noch den Tempel, hatte noch die Stadt und die Gemeinde war schon da. Aber die Jahrwoche war schon gestoppt. Und so haben wir diesen Übergang auch schon heute. Die Gemeinde ist noch da, die Entrückung ist noch nicht geschehen und trotzdem sehen wir seit 1882, wie die Juden zurückkehren aus der ganzen Welt. Wir haben den Staat gegründet. Sie beginnen die Tempelgeräte zu bauen. Ich komme bei meiner Erzählung auf über 150 Prophezeiungen über Endzeit, die sich ab 1882 bis 2008 bereits erfüllt haben. Darüber schreibe ich im Moment ein Buch. Mit Tabellen, wo man erstens, zweitens, drittens all diese Prophezeiungen schön griffbereit hat. Wir sind in einer Übergangszeit, aber die 70. Jahrwoche hat noch nicht begonnen zu ticken. Diesen Unterschied müssen wir sehen. Und so muss die Gemeinde weg und dann kommt der Bund. Das neue Europa steht auf wie ein schläfriger Riese, noch etwas die Augen reibend und sich so benommen, sich langsam bewusst werden, welche Macht und welche Größe er hat. Ja, und so können wir sagen, die sieben Schöpfungstage ganz am Anfang der Heilszeitalter waren eigentlich nichts anderes als das Inhaltsverzeichnis auf der ersten Seite der Bibel für all die sieben Zeitalter, die nachher folgen sollten. Der siebte Tag war der Tag der Ruhe, des Sabbats. Und das siebte Zeitalter wird der Tag sein der Ruhe für diese Schöpfung, wenn Gerechtigkeit und Frieden hier herrschen wird. Und so können wir auch sogar in den einzelnen Tagen Parallelen sehen. Ich möchte nur andeuten, am ersten Tag sehen wir Finsternis und wie dann das Licht Gottes hineinleuchtet. Es werde Licht. Und wir sehen, der Mensch fällt, die Finsternis, diese geistige Finsternis, die kommt und Gott kündigt bereits den Erlöser an, den Samen der Frau. Die Hoffnung, das Licht in all der Dunkelheit im Weiteren. Dann der zweite Tag, da macht Gott eine Ausdehnung, die Atmosphäre, die Luft, zwischen Wasser unterhalb und Wasser oberhalb. Also Wasser oben wird übergeordnet über das Wasser unten. Die Wolken, weltweit mit diese Unmassen von Wassern und die Meere unten. Und am zweiten Zeitalter hat Gott die Regierung eingesetzt. Menschen, die über andere Menschen herrschen. Und auch die Gewalt über Tod und Leben haben. Der dritte Schöpfungstag, aus dem Meer heraus kommt plötzlich das Land hervor. Und so im dritten Zeitalter beruft Gott Abraham aus allen Völkern heraus, macht ihn zum Stammvater eines Volkes, das sich unterscheiden soll von allen übrigen Völkern, unruhigen Völkern in dieser Welt. Und so geht das weiter. Wir haben in den Schöpfungstagen also verbannte Parallelen zu diesen sieben Zeitaltern. Ja, das war diese Übersicht, die Bibel in der Vogelschau, die sieben Bündnisse und die sieben Heilszeitalter. Wir haben noch 20 Minuten, jetzt könnten wir Licht machen und etwas Fragen miteinander anschauen. Also, wer beginnt? Ich habe da schon eine Hand gesehen.
Dann habe ich bei dem Hochdeutsch schon die Frage gestellt. Unklar ist bei mir noch die Frage, ich habe da auch Vorträge gehört von Hans-Dieter Pleiter, wenn jemand den kennt, wegen der Offenbarung, die Sendschreiben schreiben an die sieben Gemeinden, ist da meines Wissens die einzige Gemeinde, wo Jesus nichts auszusetzen hat, auch nichts sagt, sie sollen Buße tun, ist die Gemeinde von Philadelphia. Jetzt ist meine Frage, ist das diese Gemeinde, die entrückt wird, die einzige, oder auch ein Fleisch mit dem Christen?
Es ist so, in Offenbarung 2 und 3 haben wir sieben Gemeinden vor uns zur Zeit von Johannes, um 95 nach Christus. Und der Jesus kündigt der Gemeinde in Philadelphia an, dass er wiederkommen wird und dass sie treu sein soll, bis er erscheinen wird. Nun ist es aber so, dass schon damals das Problem da war, dass unter den Christen sich auch solche eingeschlichen haben, die sich nie wirklich bekehrt haben. Das hat sehr früh begonnen. Paulus sagt in Galater 2, es war aber wegen der neben eingeführten falschen Brüder wegen. Sagt er, da waren schon falsche Brüder da. Oder in Judas Brief sagt Judas, dass etliche sich neben eingeschlichen haben, welche die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Also Christen, die sagten, das ist toll, die Gnade Gottes ist so groß, wir können sündigen und dann können wir wieder beten und das wird vergeben und man muss ja nicht so stur tun, oder? Aber er beschreibt die als Gottlose, die einmal gerichtet werden, die also gar nicht wiedergeboren sind. Da waren schon falsche Brüder da. Oder in Judas Brief sagt Judas, dass etliche sich neben eingeschlichen haben, welche die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren. Also Christen, die sagten,
Das ist toll. Die Gnade Gottes ist so groß. Wir können sündigen und dann können wir wieder beten und es wird vergeben und man muss dann nicht so stur tun, oder? Aber er beschreibt die als Gottlose, die einmal gerichtet werden, die also gar nicht wiedergeboren sind. Aber in jedem Sendschreiben steht, wer überwindet, dem werde ich. Die Überwinder gibt es in allen Gemeinden, auch in Philadelphia. Und wer sind die Überwinder? Dieser selbe Johannes hat auch den ersten Johannesbrief geschrieben. Kapitel 5 sagt er, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Also wer wirklich wiedergeboren ist, das Leben aus Gott in sich hat, das ist der Herr Jesus selbst. Er sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der bekommt aus ihm die Kraft, um treu den Weg als Gläubiger zu gehen. Und die können überwinden. Und die wahren Gläubigen, die werden entrückt werden. Die Wiedergeborenen. Wir können uns natürlich irren in der Beurteilung, ist jemand wirklich wiedergeboren oder nicht. Aber Gott irrt sich nicht. Ja, bitte dort.
Ich habe eine Frage, ob ich das richtig verstanden habe. Das siebte Zeitalter, das Reich Gottes, ist das das Millennium?
Genau. Das Reich Gottes, das siebte Zeitalter, ist das tausendjährige Reich, das Friedensreich, ist alles das Gleiche. Das messianische Weltreich, jawohl. Weiter?
Also, ich habe noch kurz eine. Wo die Hunderte Nebel brennt, auf der neuen Welt, das ist also nicht so wichtig, aber in irgendeinem Bogen, auf der neuen Welt hat es dort, also nicht in tausendjährigen Dingen, auf der neuen Erde hat es dort auch Tiere und Pflanzen und Tiere.
Das wird nicht gesagt. Es ist so, dass effektiv über die neue Schöpfung wird in der Bibel sehr, sehr wenig gesagt. Und wenn Gott wenig sagt, dann müssen wir auch zurückhaltend sein. Aber es gibt genug Dinge, wo Gott viel sagt und wir sind zurückhaltend. Da sollten wir es nicht sein. Und darum, also nicht dort spekulieren, wo nichts steht. Aber was eindeutig ist, es wird eine Schöpfung sein, die alle Vorstellungen sprengen wird. An Herrlichkeit. Und wenn man sieht, wie Gott auch diese erste Schöpfung so wunderbar eingerichtet hat und dass sie sogar noch so schön ist, trotz des Sündenfalls, wie wird dann diese neue Schöpfung sein? Ja, bitte da hinten.
Ich habe gesagt, das ist ein tausendjähriger Reich, aber wenig Menschen eingehen werden.
Also relativ, ja.
Nicht die 144.000, die offenbar.
Die auch. Ich muss erklären, die 144.000 in der Offenbarung, das sind Juden, die sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren werden. Die werden auch das Neue Testament lesen. Und darum werden sie auch Matthäus 24 verstehen, wenn es heißt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiligem Orte seht, dass alsdann die Judäer sind, auf die Berge fliehen. Denn alsbald wird große Drangsal sein. Und die werden dann fliehen auf die Berge im Westjordanland und dann gehen sie hinüber nach Jordanien, nach Moab, und werden dort während der großen Drangsalszeit Unterschlupf finden. Aber wenn dann der König des Nordens Israel überrennt und verwüstet, in diesem Überraschungsangriff, und da heißt es, 2/3 der Bevölkerung wird umkommen. Es wird so schrecklich sein, dass in dieser höchsten Not, in Daniel 12 sagt, heißt es, die Kraft des Volkes Israel wird am Boden erschlagen sein. In dieser Not wird 1/3 sich bekehren. Sacharja 13, Vers 8. Und dieser Drittel der Bevölkerung kommt noch zu den 144.000 dazu. Die 144.000 sind nur die Vorhut. Und darum werden sie in Offenbarung 14 genannt, die Erstlingsfrucht. Gewissermaßen, das sind die Vorboten für die richtige Ernte. Und dazu kommt nach Offenbarung 7 eine unzählbare Schar von Menschen aus allen Völkern, Nationen, Stämmen und Sprachen, die sich bekehren werden. Aber das sind nur solche, die noch in das Evangelium gehört haben. Weil 2. Thessalonicher 2 sagt, dass die Menschen, die die Wahrheit abgelehnt haben, die werden der Verführung des Antichristen anheimfallen. Aber es gibt ja heute noch so viele Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben. Die werden sich dann in dieser schlimmsten Zeit noch bekehren können. Und eine unzählbare Schar wird zum Glauben kommen und die gehen auch ins tausendjährige Reich ein.
Nur noch eine Frage zu diesen 144.000. Meines Wissens ist der Schwarm nicht dabei. Warum wissen Sie das?
Der Stamm Dan ist nicht dabei und das verwundert in Offenbarung 7. Aber man könnte denken, der Stamm Dan wird verworfen. Es ist aber nicht so, denn in Hesekiel 47 wird die neue Landverteilung im Land im tausendjährigen Reich beschrieben. Und dort bekommt der Stamm Dan ganz oben im Norden ein Erbteil. Also der Stamm Dan wird auch gerettet werden, ein Überrest. Aber keiner aus dem Stamm Dan wird zu den 144.000 gehören. Und den Grund könnte man vermuten, der Stamm Dan war der Stamm, der als erster Götzendienst eingeführt hat in der Geschichte, im Buch der Richter. Der Stamm Dan war der Stamm, wo zum ersten Mal Gotteslästerung aufkam, in 3. Mose. Und in 1. Mose 49 haben wir einen Hinweis, den man so verstehen kann, dass der Antichrist aus dem Stamm Dan kommen wird. Dan ist eine Schlange am Weg. Sie beißt das Pferd und rücklings fällt ihr Reiter. Und so hat dieser Stamm Dan eine Stellung für sich, aber er wird im tausendjährigen Reich dann auch dabei sein. Ein Überrest. Ja, weiter. Bitte, da vorne.
Den Antichrist erwähnt und zu wenig scheint mir sein Umfeld. Sein Umfeld heißt Europa. Nämlich, kann man sagen, zuerst mal Europa, dann Welt, beziehungsweise die Schweiz und Europa. Das heißt, man müsste also jetzt, wenn ich recht verstehe, müsste man Ausschau halten nach einer solchen Person. Da sie sowohl eine Bedrohung für Europa, die Schweiz und die Welt ist, sein wird.
Es ist ja so, ich habe jetzt in einem Bibelstudientag eine Übersicht über die ganze Bibel gegeben. Das heißt, ich habe versucht, die Bibel zu erzählen in ein paar Stunden. Wir sind sogar noch vor der Zeit fertig geworden. Also das muss dann Christoph notieren. Ja, also es ist nur eine Übersicht und darum konnte ich auf diese Dinge nur andeutungsweise eingehen. Es ging ja darum, die Vogelschau. Nun ist es aber so, ich habe versucht zu erklären, es gibt zwei Personen. Der kommende Fürst, das ist das Tier aus dem Meer, das ist der kommende Diktator über Europa. Und dann gibt es den Antichristen, das Tier aus der Erde, das aussieht wie ein Lamm. Das ist der falsche Messias, der in Israel regieren wird. Aber Europa wird mit Israel assoziiert sein. Und es ist ja interessant, dass heute diese Annäherungen bereits in Gang sind, dass Israel mit EU, der EU assoziiert werden soll, in spezieller Weise. Ja, das wird so sein, dass da ein Bund entstehen wird und der Antichrist wird Herrscher sein in Israel, als König, als Messias und gleichzeitig Propagandaminister für den kommenden Führer. Und er wird eben diese Wunder, Feuer vom Himmel und ein Götzenbild, das sprechen kann, er wird das ganze Finanzwesen ändern, sodass man nur noch mit einem Zeichen auf der rechten Hand oder auf der Stirn überhaupt kaufen und verkaufen kann. Das wird ein Charismatiker sein, wie man das noch nie gesehen hat. Das ein Charismatiker meine ich, ein Menschen, der eine Ausstrahlung hat, der gleich die Leute einsackt. Da wird Obama ein kleiner Wicht sein daneben. Der hat keinen Blitz von oben runter kommen lassen, oder? Das wäre noch eins drauf gewesen. Aber das werden also zwei Menschen sein, die so zu den größten Verführern werden in dieser Welt. Die muss man unterscheiden. Und oft werden die zwei miteinander verwechselt und dann wird der europäische Herrscher wird Antichrist genannt. Aber der Antichrist, das ist der falsche Messias, der ist in Israel. Aber die gehören zusammen und arbeiten zusammen.
Aber auf jeden Fall schwebt ja dann über Europa die Gefahr der Verführung.
Ja, also das kommt noch, aber noch ein wichtiger Punkt. Danke, dass Sie noch ansetzen. Ich wollte nämlich noch sagen, in 2. Thessalonicher 2 wird klar gemacht, dass, was den Antichristen anbetrifft, der kann erst erscheinen, das heißt offenbar werden, wenn der zurückhält, aus dem Weg ist. Das heißt, Pfingsten muss umgekehrt werden. Der Heilige Geist kam an Pfingsten auf Erden und bei der Entrückung geht er weg, er, der das Böse noch zurückgehalten hat. Und er wird zurückhalten, dass der Antichrist sich offenbaren kann. Der kann schon längst leben. Aber wir können nie herausfinden, wer es ist. Und darum, ich mache mir gar keine Arbeit dafür. Vergebe mir Mühe, da kann ich andere Dinge machen. Es gibt genügend Arbeit. Und wir werden ihn nicht erkennen vorher, aber wenn der Heilige Geist weg ist mit der Gemeinde, dann kann er offenbar werden. Und dann kann man wissen, das ist er. Aber jetzt ist es vergebene Mühe. Und darum, das ist, als Obama irgendwie da aufkam, haben viele Leute schon gedacht, das ist der Antichrist. Vergessen wir das. Amerika ist sowieso nicht Europa. Der muss aus Europa kommen. Der kommende Fürst. Und der Antichrist aus Israel. Ja?
Da könnte es sein, dass Amerika oder auch China sich irgendwie noch mit der EU verbinden.
Also Assoziation ist allemal möglich. Amerika ist ja sowieso nur eine Ausdehnung von Europa. Das waren ja unsere Kriminellen. Ja, die Kriminellen gingen hinüber nach Amerika und die Gottesfürchtigen. Die Mennoniten und so weiter, die gingen hinüber, haben wunderbare Bauernhöfe aufgebaut und darum hat Amerika so ein Doppelgesicht. Das ist eine Nation von Gottesfürchtigen und Kriminellen. Und jetzt kann man einfach sich selber fragen, wo man hingehört, ja?
Wo ordnen Sie die Invasion von Gog und Magog nach Israel ein?
Ja, also Gog und Magog ist die Invasion aus Hesekiel 38, 39. Das ist das allerletzte. Das wird geschehen nach der 70. Jahrwoche Daniels. Und zwar sagt Hesekiel 38, Israel wird dann in Sicherheit sein. Das wird erst sein, wenn der Messias zurück ist. Hesekiel 37 ist er schon zurück. Und dann wird bereits abgerüstet. Und dann wird Russland noch die Frechheit haben und sich auflehnen. Mit all seinen Verbündeten. Aber die kommen dann mit traditionellen Waffen, die man verbrennen kann. Und darum werden die monatelang die Waffen verbrennen können. Heute kann man keine russischen Panzer verbrennen und heizen damit. Aber das wird dann am Anfang des tausendjährigen Reiches noch einmal ein Aufstand sein, den Gott mit Feuer vom Himmel beantworten wird. Und dann steht, das ist jetzt wichtig, Hesekiel 39, Gott sagt, von da an werde ich meinen Namen nicht mehr entweihen lassen unter den Nationen. Das heißt, jetzt, dann kommt das Friedensreich. Manche Ausleger, die haben diesen Angriff von Russland angesetzt auf Anfang der Drangsalzeit. Und das ist eben falsch, denn danach wird der Name Gottes noch lange entweiht werden. Aber dieser Aufstand von Gog, also Land Magog, das ist das Letzte nach der großen Drangsal und dann kommt der Frieden. Ja, wir haben noch ein paar. Jetzt die Präsentation. Also diese Präsentation kann man runterladen in absehbarer Zeit unter clkv.ch. Das ist die Homepage des Bücherladens hier oben. Und auf der MP3-CD, die man bestellen kann, da vorne, mit dem Vermerk MP3, weil nicht alle Audio-Rekorder können eben MP3 abspielen, aber immer mehr, die neueren, MP3 schreiben und dort ist dann die Präsentation auch drauf.
Können Sie uns bitte noch etwas sagen über die Dauer der Zeithalter? Wie sind wir alle verschieden gewesen?
Ganz genau, sehr unterschiedlich. Also, wir haben gesehen, das erste Zeitalter 1626 Jahre, das zweite Zeitalter 427 Jahre und dann das nächste Zeitalter, das sind ungefähr nicht ganz 600 Jahre und dann das nächste Zeitalter ungefähr 500 Jahre und dann kommt ein langes 2500 Jahre, weil dort noch das Verborgene hineingepackt ist, die Gemeinde. Ist ja fantastisch, wenn man denkt, als Jude liest man die Bibel und plötzlich hat man hier so ein langes, langes, langes Loch. Vorher hat Gott immer gehandelt mit seinem Volk und ein langes, langes, langes Loch. Was soll dieses Loch? Ja, man muss einfach das Neue Testament nehmen. Das ist Geheimnis Gottes. Und dann das letzte Zeitalter, 1000 Jahre. Ja. Aber es ist eben so schön, dass diese Zeiten sehr unterschiedlich sind. Das nimmt jeden Wind aus den Segeln, wenn jemand sagen will, ha, 1882, kamen die Juden zurück, aha, bei Noah waren es doch 120 Jahre Gnadenzeit, so, machen wir 120 Jahre, oh, es ist schon vorbei, sind wir schon 126 Jahre. Da kann man sagen, ja gut, dann nehmen wir doch eine andere Zahl. Wurde ja auch gemacht. Eine Generation dauert 40 Jahre. Sowas in der Wüstenwanderung. Aha. 1948 wurde Staat Israel gegründet, 40 Jahre dazu. 1988 kommt der Herr zurück. So ein Unsinn. Der Herr hat uns ganz klar in seinem Wort gezeigt, wir dürfen nicht rechnen. Und immer wieder sind auch gottesfürchtige Leute da hineingefallen und haben damit alles kaputt gemacht und unglaubwürdig. Das dürfen wir nicht, brauchen wir auch nicht. Wir haben 150 erfüllte Prophezeiungen, sind genug, um zu wissen, dass der Herr bald kommt, oder? Ja, wir sind gleich am Ende. Also ich meine mit der Zeit, oder? Ja, dort.
Interessant finde ich einfach, dass die Pharisäer anscheinend gewusst haben, wann Jesus kommt. Das erste Mal.
Ja, also das mit den Jahrwochen von Daniel, das hat wirklich funktioniert. Und ich kann es auch beweisen, man findet bei Josephus Flavius einen Hinweis auf Daniel 9, wo er sagte, dass man in dieser Zeit einen Weltherrscher erwartete, nach den Zeiten, die im Alten Testament geschrieben sind. Josephus Flavius lebte im ersten Jahrhundert. Also es war klar, dieses Kapitel Daniel 9 mit diesen Jahrwochen endet im ersten Jahrhundert. Und darum gab es eine so allgemeine Spannung in Israel für Endzeit. Und es hat schon begonnen im zweiten Jahrhundert vor Christus, da entstand ja die Gemeinschaft in Qumran. Diese Sekte am Toten Meer mit den Handschriften in den Höhlen. Das war ein Kribbeln. Warum sind die in die Wüste gegangen? Die haben sich gesagt, Jesaja 40, eine Stimme eines Rufen in der Wüste, bereite den Weg des Herrn. Wir gehen in die Wüste. Jetzt sind wir in der Zeit, wenn der Messias kommt und wir wollen ihn empfangen, wenn er in der Wüste kommt. Und ganz nahe dort in der Wüste ist dann der Herr Jesus von Johannes dem Täufer getauft worden. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass man das weiß. Es gibt ja immer so Leute, die sagen, ja, Endzeitstimmung hat schon immer gegeben und so. Jetzt tut ja auch wieder so die Evangelikalen. Ja, wann hat es schon Endzeitstimmung gegeben? Zum Beispiel im Jahr 1000. Ja, weil man rechnet, 1000-jährige Reich, 1000 Jahre. So ein Unsinn, nur weil die Zahl 1000 gut passte. Aber damals haben die wirklich die Prophetien genommen aus Daniel und wussten, jetzt ist die Zeit, wo der Messias kommt. Und es war richtig, er ist gekommen. Und heute merken wir auch, wir sind genau in dieser Übergangszeit und man wird ihn sehen. Plötzlich wird er kommen. Für diese Welt. Die Gemeinde wird schon weg sein. Auf den Wolken des Himmels. Und sie werden sagen, jetzt lebt er also doch. Und da haben uns diese Theologen da erklärt, da muss man alles entmythologisieren. Muss man für den modernen Menschen umdeuten. Der moderne Mensch, der Telefone benutzt. Ja, vor ein paar Jahrzehnten haben wir noch anders argumentiert. Heute würde man sagen, der E-Mail benutzt. Ist nicht viel schlauer. Aber der kann so etwas nicht glauben, dass Christus auferstanden ist und wiederkommt. Dann werden sie ihn sehen auf den Wolken des Himmels. Und alle Stämme werden wehklagen. Das wird ein Tag sein, wenn er kommt und so wie Hiob es schon gesagt hat, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er wird als Letzter das Wort über diese Welt sprechen. Ja, das ist wirklich eine gewaltige Zeit, in der wir leben. Und was wir sehen, das hätten Gläubige in früheren Jahrhunderten zu sehen gehofft und wir dürfen es sehen.